Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Ab nächster Woche soll es wieder Gratistests für alle geben. Doch jüngst hat es eine Studie des Paul-Ehrlich-Instituts die Hoffnung auf die Wirksamkeit dieser Maßnahmen etwas getrübt. Jeder fünfte Antigen-Schnelltest erfüllte da noch nicht einmal die Mindestanforderungen. Man fragt sich, wer hat diese Tests eigentlich zugelassen? Zugeschaltet ist jetzt mein Kollege Piotr Heller. Piotr, fangen wir mit dem Befund des PAI an. Wie schlecht musste ein Test denn sein, damit er durchfiel?
Ja, eigentlich gelten da, wie du gesagt hast, Mindestkriterien. Und ein ganz wichtiges ist, wenn man 100 Infizierte testet, dann muss der Test bei mindestens 80 die Infektion erkennen. Und dass jetzt mindestens ein Fünftel von den 122 untersuchten Tests das nicht schafft, das bedeutet, viel zu viele infizierte Personen bekommen praktisch grünes Licht, um in ein Altenheim zu gehen oder so. Und ich kann auch noch sagen, manche der Tests in der Untersuchung sind knapp gescheitert und andere wirklich krachend. Die haben praktisch überhaupt keine Infektion erkennen können.
Warum sind solche Tests dann überhaupt auf dem Markt?
So ein Test braucht eine europäische CE-Kennzeichnung. Und dafür überprüft der Hersteller selbst, ob sein Test die Mindestkriterien erfüllt. Das wird nicht von unabhängiger Stelle gemacht. Man vertraut einfach den Angaben der Hersteller.
Kann man denn jetzt zumindest sagen, welche Tests gut funktionieren und welche nicht?
Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, BfArM, führt eine Liste mit Schnelltests. Und bei den Selbsttests für zu Hause ist das so ähnlich. Auf dieser Liste sind gut 560 Tests drauf, die es in Deutschland zu kaufen gibt. Das Paul-Ehrlich-Institut untersucht die jetzt sukzessive. Bei insgesamt 309, also das ist aktuell die Hälfte aller, hat das Paul-Ehrlich-Institut das inzwischen getan und die für gut befunden. Und wenn ein Test durchfällt, wie jetzt die aus der jüngsten Untersuchung, dann fliegt er auch von der Liste.
Und darf dann auch nicht mehr verkauft werden?
Doch, der darf noch verkauft werden, weil er immer noch die CE-Kennzeichnung trägt. Die Liste des Paul-Ehrlich-Instituts hat zumindest einen gewissen Effekt. Sie ist nämlich die Grundlage dafür, dass der Test laut Testverordnung abgerechnet werden darf. Sobald ein Test von der Liste fliegt, haben also etwa die Testzentren kein Interesse mehr daran, ihn anzuschaffen. Und weil die sich monatsweise eindecken sollen, bedeutet das, dass man davon ausgehen kann, dass ein Test, der von der Liste fliegt, noch etwa einen Monat in Deutschland verwendet wird und dann langsam nicht mehr. Und hat sich jetzt jemand aber privat eingedeckt mit solchen Tests, dann betrifft ihn das ja gar nicht und der wiegt sich vielleicht tatsächlich in falscher Sicherheit.
Kann man denn einschätzen, wie groß der Anteil solcher schlechten Tests auf dem Markt im Moment ist?
Das ist genau der Knackpunkt, das kann man nicht sagen. Die ganze Liste ist unvollständig, sie bildet nur einen Teil aller verfügbaren Tests ab. Ich habe beim BfArM und beim Bundesgesundheitsministerium nachgefragt, welchen Anteil der verfügbaren Tests bildet die Liste denn ab? Und die Antwort lautet, das wissen sie nicht, sie haben keine Marktübersicht. Und sie wissen übrigens auch nicht, wie viele unabhängig überprüfte Tests im Umlauf sind und wie viele, wo man sich immer noch auf die Herstellerangaben verlässt. Im Klartext heißt das, es scheint keiner zu wissen, wie viele mangelhafte Tests im Umlauf sind.
Kann man das denn nicht schätzen?
Man kann es mal so versuchen. Das BfArM teilt auf Anfrage mit, dass Stand gestern über die gesamte Zeit insgesamt 66 Tests von der Liste geflogen sind. Demgegenüber stehen jetzt 309, die überprüft und für gut befunden wurden. Und wenn man jetzt mal nur auf diese Zahlen schaut, könnte man schlussfolgern, bislang war wohl jeder sechste Test auf dem Markt mangelhaft.
Was passiert jetzt mit diesen Ergebnissen? Oder anders gefragt, wie lange wird es denn dauern, bis sich irgendwas ändert?
Das Paul-Ehrlich-Institut will jetzt sukzessive alle Tests auf der Liste prüfen, teilt aber keinen Zeitplan mit und erst im nächsten Mai tritt dann eine neue EU-Verordnung in Kraft, laut der eine unabhängige Stelle die Zuverlässigkeit der Tests vor der Markteinführung beurteilen muss.
Ja, dann ist möglicherweise die Pandemie dann auch vorbei. Wir reden ja die ganze Zeit über Antigen-Schnelltests, wo also praktisch auf einem Teststreifen eine Reaktion mit bestimmten Teilen des Virus stattfindet. Genauer sind aber die PCR-Schnelltests. Besteht da noch eine Hoffnung vor Ende der Pandemie, dass Sie das Problem besser angehen könnten?
Nein, das Problem ist, dass die tatsächlich zwar etwas genauer sind, aber 20 bis 30 Mal teurer.
Warum ist das so?
Da gibt es eine Erklärung dafür, die habe ich von Christian Frese, der forscht am Fraunhofer Institut für Mikrotechnik und Mikrosysteme an genau diesen Dingen. Und er erklärt es so: Für so einen PCR-Schnelltest muss man erstmal eine Maschine kaufen, die ihn auswertet. Und man braucht dann spezielle Kartuschen, da kommt die Probe rein, da sind die nötigen Chemikalien drin und die steckt man in die Maschine. Und das Problem ist, bislang funktionieren die Maschinen nur mit den Kartuschen der Maschinenvertreiber. Da gibt es also kaum Spielraum für Preissenkungen. Und ein entscheidender Schritt, das zu schaffen, wäre, offene Maschinen zu bauen, sagt er. Maschinen, die mit Kartuschen verschiedener Hersteller arbeiten können. Und genau daran arbeitet sein Institut derzeit.
Piotr Heller war das über mangelhafte Antigen-Schnelltests, für die der Bund inzwischen deutlich über 1 Milliarde Euro ausgegeben hat.